das ist der ICF Basel Podcast.
Ich fange an mit einer Geschichte vor ungefähr 5 oder 6 Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange das her ist. Auf jeden Fall war es, bevor wir ein Kind hatten, weil seit wir Kind haben, habe ich mich auf so Abenteuer nicht mehr eingelassen. Aber vor etwa 5 oder 6 Jahren hat eine Gruppe von Leuten vom ICF, ich glaube an einem längeren Wochenende, so Ostern oder so, beschlossen, um noch auf Basel zu gehen, auf Kleinbasel an eine Elektroparty. Oder? Und ich bin ja so aus der Techno-Generation, das ist ja meine Zeit. Ich habe die ersten Street Parades miterlebt, oder? Wo Techno noch so eine richtige progressive Subkultur war. Und ich habe da gemerkt, wie die sich da formieren an die Elektroparty und habe mich spontan eingeklinkt. Und bin dort auf Kleinbasel an die Party gegangen. Am Anfang ist noch nicht viel los gewesen. Ich habe gemerkt, das sind alles Leute ohne Kind. Die wissen noch, was ausschlafen ist, oder? Die sind erst nach Mitternacht so etwa eingetrudelt, oder? Und dann langsam ist ein bisschen Stimmung aufgekommen. Und die mich ganz gut kennen, die wissen, dass ich wirklich noch sau gern tanzen, oder? Und ich habe eine riesen Freude bekommen und habe da wieder abgegangen wie eine Kanone, oder? Und stundenlang dort und irgendwie, so am Morgen, am 3, wir sind schon zwei Typen, sind mir schon aufgefallen, nebendran, die haben sich sehr austobt und wild verhalten und haben so ausgesehen, als ob sie schon leicht hinüber wären, oder? Und die kommen irgendwann so, schauen die mich so an und haben offenbar das Bedürfnis, um mit mir zu schwätzen. Und ich finde, es gibt bessere Orte zum Schwätzen als an einer Elektroparty, oder? Aber die sind dann zu mir gekommen und einer hat mir so ins Ohr geschrauen, oder? Bist du von da? Und ich habe dann so zurückgeschrauen, ja, irgendwie schon. Und dann hat er wieder zurückgeschrauen, ja, wir sind eben von England, oder? Das ist auf Englisch geredet, oder? Wir sind von England und so. Wir sind da in den Ferien, voll cool und so. Und weißt du, und dann dachte ich, ja, ist jetzt gut und so. Und dann kommen sie nach 5 Minuten, kommen sie wieder und sagen, was bist denn du von Beruf? Schreit er mir so, oder? Was machst du so? Und dann habe ich ihm zurückgeschrauen und gesagt, das willst du nicht wissen. Doch, 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 und so, ich will das wissen. Sag ich ihm, ja, ich sage ihm Pastor, und so. No way, no way. Und er ist fast übergekäpselt, er hat fast das Gipfeli gemacht auf der Tanzfläche, oder? Und hat der andere dazu gerufen, komm mal, und so, he's a pastor. Und dann ist es wie so gesetzt gewesen, denn die ganze Zeit nebendran, die haben immer wieder mich angeschaut und grinset, oder? Die jetzt fast nicht können fassen, grinset bis hinter die Ohren. Und irgendwann kommt der andere Typ auf mich zu. Ich glaube, es war der andere gewesen. Von diesen zwei. Und sagt zu mir, ja, wenn du doch ein Priester bist, do you have a blessing for me? Und das, ich muss mir vorstellen, das ist etwa 200 Dezibel, oder? Dann schreibt mir das so, do you have a blessing for me? Und ich denke, ja, er hat mich falsch, ich habe ihn falsch verstanden oder so. Und sage ich ihm, was meinst du? Ja, du bist doch ein Priester, do you have a blessing for me? Und dann habe ich ihn so auf die Seite genommen, oder? Und so ein bisschen so aus dem Zeug raus. Und dann gesagt, was meinst du jetzt? Was willst du von mir, oder? Ja, ob ich ein Segen für ihn hätte. Und dann sage ich ihm so, ja, also, ich kann dich schon segnen. Aber ich mache das nicht zum Spass. Das ist nicht irgendein Habakuk, oder? Ich kann das schon machen, aber das muss ich wirklich ernst nehmen. Dann schaut er mich plötzlich an. Plötzlich tot ernst und erstaunlich nüchtern. Schaut mich an und sagt, mir ist es ganz ernst. Ich brauche ein Segen von dir. Und dann nehme ich ihn raus in den, was ist sie, so einen Innenhof, oder? Alle Leute dort am Rauchen und am, weiss ich was. Und mitten drinnen lege ich ihm die Hand auf und segne ihn und sage, ich segne dich mit der Gegenwart vom lebendigen Gott, mit der Liebe Gottes, wo dein Herz erreicht. Und wo dein Herz verändert. Ich segne dich mit dem Frieden Gottes, wo dich einnimmt. und dich zur Ruhe bringt und so weiter. Und habe einfach angefangen, ihn zu segnen und gut auszusprechen über ihn. Und er schaut mich nachher an mit einem bewegten Blick und sagt einfach danke, 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 danke. Ich bin dann heimgegangen und er denkt, am Morgen um 3 an einer Elektroparty hat der Priester können einen Segen sprechen. Wir starten die neue Predigtserie. Und die Serie hat einen schlichten Titel, die heisst Strahlend. Strahlend. Und die Idee, oder das Motiv, der Kerngedanke hinter dieser Serie ist sehr einfach. Wo auch immer du bist, strahlt etwas von Gott selber durch dich durch. Wo auch immer du dich aufhaltest, leuchtet etwas von der Gegenwart Gottes auf. Wo auch immer du hingehst, nimmst du etwas von der Präsenz vom lebendigen Gott mit. Überall, wo du hingehst als Nachfolger von Jesus. Es gibt natürlich auch Christen, die probieren, im Ausgang Jesus hinter sich zu lassen, oder? Und den Glauben abzuschütteln. Aber das wäre eine eigene Predigt, oder? Aber wo auch immer du hingehst, als Nachfolger von Jesus, nimmst du Gegenwart Gottes mit dir. Und du bringst Menschen, die dir begegnen, bringst du in die Nähe vom lebendigen Gott, indem du da bist. Wo auch immer du bist, strahlt etwas von Gott selber durch dich durch. Oder man könnte es auch anders sagen, zugespitzt, ob du das spürst oder nicht, wenn du am Morgen in den Spiegel schaust, du bist das Beste, was deinen Mitmenschen an diesem Tag passieren kann. Du bist das Beste, was diesen Leuten, die dir begegnen, du bist das Beste, was ihnen passieren kann. Wie komme ich auf so steile Aussagen? Die ganze Serie, die wir heute starten, die Serie Strahlend, die lebt aus der Verbindung von zwei ganz bemerkenswerten Aussagen, die Jesus gemacht hat. Zwei von den bekanntesten, beliebtesten Aussagen von Jesus. Und die Serie lebt vom Zusammenhang von diesen beiden. Die erste Aussage treffen wir an, wo Jesus unterwegs ist, nach Jerusalem. Er geht zum Tempel, ans Laubhüttenfest. Und wo er dort ist, schart sich eine Menge von Leuten um ihn, ein Volk, Pharisäer, Schriftgelehrte, die vor Ort sind. Und er sagt dort die berühmten Worte: Ich bin ein Licht von dieser Welt. Johannes 8, Vers 12. Ich bin ein Licht von dieser Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird ein Licht vom Leben haben. Was übrigens interessant ist, das habe ich heute Morgen noch herausgefunden. Weil in dem Text heisst, wenn man weiterliest, heisst, er hat das gesagt, an einem ganz bestimmten Ort im Tempel. Das heisst, bei der Schatzkammer vom Tempel. Das ist der Ort gewesen, im Vorhof vom Tempel, wo alle können hingehen können, Frauen, Männer, Besucher, alle können in den Vorhof kommen, wenn sie Juden gewesen sind. Und dort hat man eigentlich so Almosen oder so Opfer können einwerfen. Darum hat es Schatzkammer geheissen. Aber das ist gleichzeitig der Ort gewesen, wo man während dem Laubhüttenfest in der Nacht eine sogenannte Lichtfeier veranstaltet hat. Also die Leute sind in der Nacht dort zusammengekommen, an dem Ort zusammengekommen und haben mitten in der Nacht, in der Finsternis, in der Dunkelheit der Nacht, haben sie Lichter angezündet. Und an dem Ort, versteht ihr, Jesus ist mitten im Laubhüttenfest, an dem Ort, wo die Leute vielleicht am Vortag noch in der Nacht das Licht angezündet hat. Genau an dem Ort sagt der Leute, ich bin ein Licht von dieser Welt. Ich bin der, wo das Dunkle erhellt. Ich bin der, wo die Finsternis vertreibt. Ich bin der, wo's hell werden lässt im Leben von Menschen. Das, wo das Dunkle im Mensch drin, Schuld, und Menschen mit sich herumträgt. Wo das vertreibt, wo das vergibt. Zerbrochenheit. Wo das Leben von Menschen betrübt, heilt. Verletzungen, Gefangenheiten, Finsternis vertreibt. Ich bin der, der es hell werden lässt. Und es gibt ein paar Leute, die um Jesus herumstehen, die wissen genau, von was er redet. Nämlich seine Jünger, seine ersten Nachfolger, die er gewonnen hat. Die schauen sich an, wo Jesus das sagt. Und er sagt, ich bin das Licht von der Welt. Die schauen sich an und die wissen, von was er redet. Die schauen sich an und denken, jawohl, genau, er ist das. Wir haben das erlebt. Wir haben erlebt, wie es hell geworden ist in unserem Leben. Wir haben erlebt, wie die Gegenwart Gottes uns erfüllt hat. Und sie in unserem Leben eine Finsternis vertrieben hat. Ich bin das Licht von dieser Welt, sagt Jesus. Das Erstaunliche ist, dass er im Matthäus-Evangelium in einem anderen Zeitpunkt, nicht im Tempel, sondern auf dem Land, auf einem Berg, auch wieder viele Leute um sich hat und etwas ganz Ähnliches sagt. Aber das mal schaut er seine Nachfolger, seine Jünger an und sagt zu ihnen, ihr seid ein Licht von dieser Welt. Matthäus 5, Vers 13 und folgende. Ihr seid ein Licht von dieser Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen euer gutes Werk sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Jesus spricht seinen Nachfolger genau wortwörtlich das zu, was er eigentlich schon für sich in Anspruch genommen hat. Er spricht ihnen wortwörtlich das Gleiche zu, wo er von sich selber gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und im nächsten Moment schaut er seine Jünger an und sagt, ihr seid das Licht dieser Welt. Ihr seid wie eine Stadt, die auf einem Berg in der Nacht leuchtet und von allen gesehen wird. Ihr seid wie eine Lampe, die auf einem Lampenständer steht, damit sie allen im Haus Licht gibt. Es ist wie wenn Jesus würde deutlich machen, Leute, wenn ihr mir begegnet seid, zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen, wenn ihr mir begegnet seid, dann ist in euch drinnen etwas angezündet worden. Dann ist es in euch drinnen hell geworden. So, dass das Licht auch von anderen gesehen wird, dass ihr die gleiche Berufung trägt, wie ich sie habe. Dass ihr zum Licht für andere werdet. Und er betont, dass das Licht nicht soll verborgen bleiben, sondern dass es soll sichtbar werden für alle. Und das ist das Geheimnis, wo wir in dieser Serie unter dem Titel strahlend möchten lüften. Das Geheimnis von unserer Berufung, wo Jesus uns zuspricht. Unsere Berufung. Im Bild gesagt, es Licht sein in dieser Welt. Oder ohne Bild, unsere Berufung, Menschen in Berührung zu bringen. Mit der Gegenwart Gottes durch unser eigenes Leben. Die Berufung, die wir haben, Menschen etwas von Gott selber näher zu bringen. Es gibt eine andere Stelle dann später, wo der Tod von Jesus näher rückt. Da schaut er seine Jünger an und er sagt das sogar mehrmals. Er sagt ihnen, genau so, wie der Vater mich gesendet hat, genau so sende ich euch. Johannes 20, Vers 21. Wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Also ohne das Bild vom Licht gesprochen, ganz direkt, Leute. So wie der Vater im Himmel mich als Mensch unter Menschen geschickt hat, mich mitten in die Welt geschickt hat, genauso schicke ich euch als Menschen unter Menschen. Genauso schicke ich euch mitten in die Welt. Die Berufung hat Jesus uns übertragen. Und ich möchte... Wir werden in den nächsten 3-4 Wochen werden wir uns mit dieser Berufung befassen, damit befassen, was es bedeutet für unser Leben, wie wir können bewusst in das reinstehen, was es bedeutet, wenn Jesus uns das zuspricht, was es heisst für Begegnungen, die wir haben mit Menschen, für Beziehungen, die wir haben zu Menschen, was es bedeutet, dass Jesus offensichtlich entschlossen ist, durch uns anderen zu begegnen. Und er weiß, auf was er sich einlädt. Er weiß schon damals, was er für Jünger und Jüngerinnen, für Nachfolger und Nachfolgerinnen um sich hat. In aller Zerbrochenheit, in aller Fehlerhaftigkeit, in aller Verwirrtheit manchmal. Er weiß, auf was er sich einlädt, aber er ist offensichtlich entschlossen, zum anderen Menschen durch uns, durch dich und mich zu begegnen. Und über das werden wir uns unterhalten in den nächsten paar Wochen. Und ich möchte heute nur eine Begegnung von Jesus mit jemand anderem, ein Gespräch, das Jesus hat, ein bisschen näher anschauen und ein paar Gedanken daraus ziehen, so als Einstieg auch in die Serie. Wir schauen eine Begebenheit an, die sehr ausführlich beschrieben wird und sehr reichhaltig ist. Und ich kann niemals alles jetzt kommentieren. Es geht mir um so ein paar Schlüsselüberlegungen, wo uns in dieser Geschichte begegnet. Jesus, wir treffen ihn wieder mal an. Er ist unterwegs. Er reist von Judäa zurück auf Galiläa. Und der Johannes schreibt Folgendes. Sein Weg, Johannes 4, sein Weg hat Jesus auch durch Samaria geführt. Unter anderem nach Sichar, eine Stadt oder ein Dorf dort. Müde von der langen Wanderung setzt sich Jesus an Brunnen. Es war gerade Mittagszeit gewesen. Da kommt eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen zum Wasser holen. Lass uns da mal stoppen, gerade an dieser Stelle. Jesus ist da nicht im Tempel, er ist nicht in einer Synagoge, er ist nicht auf einem Berg, er hat nirgends ein grosses Publikum um sich. Jesus hat kein Mikrofon in der Hand und steht nicht auf einer Bühne. Jesus ist nicht als Gastredner willkommen geheissen worden. Jesus ist quasi zmitzt im Leben drinnen. Er ist nicht vorbereitet auf eine christliche Glanzleistung. Jesus heisst da, er ist unterwegs, er ist auf Reise. Reise ist ja heute noch anstrengend, aber damals umso mehr. Das heisst, er ist müde gsi. Es war Mittagszeit gsi. Die Sonne hat ihm auf den Pelz brennt und es scheint so, als ob er hungrig war, weil es heisst nachher in einer Bemerkung, dass die Jünger nicht bei Jesus sind, sondern unterwegs in die Stadt, um ihm pronto ein Mittagessen zu kaufen, oder? Die haben es wahrscheinlich wieder vergessen, zum Essen zu besorgen. Möglicherweise hat Jesus sich sogar ein bisschen nerven müssen, ab seinen Jüngern, wie sie nicht dran gedacht haben, fürs liebliche Wohl zu sorgen und jetzt noch müssen, am Mittag in die Stadt posten. Und ist vielleicht froh gewesen, dass er eine Pause gehabt hat, und in Ruhe hat können an der Brunnen sitzen. Müde von der langen Wanderung, heisst es, setzt sich Jesus an den Brunnen. Da kommt eine Samariterin vorbei. Ausgerechnet jetzt. Oder? Ausgerechnet jetzt. Müde vom langen Arbeitstag setzt er sich ins Tram und fängt an, 20 Minuten zu lesen. Und da setzt sich jemand neben ihn und grinst ihn an. Ausgerechnet jetzt. Müde von dem langen Flug setzt er sich in Starbucks, zum bisschen runterfahren. Und da fängt der Barista, der Kaffeekönig, an mit ihm quasseln wie verrückt. Ausgerechnet jetzt. Müde von der Uni und vom Lernen freut sie sich auf den Feierabend. Und da kommt ein SMS von einer Mitstudentin, die will abmachen. Zum Schwätzen, ausgerechnet jetzt. Müde von dem langen Tag mit dem Kind, setzt sie sich aufs Sofa, um sich ein bisschen ausruhen, und dann läutet die Nachbarin an der Tür. Ausgerechnet jetzt. Gelegenheiten, Menschen mit Gottes Gegenwart in Berührung zu bringen, die kommen selten geplant und die kommen oft unerwünscht. Menschen begegnen uns zumindest im Alltag. Sie begegnen uns nicht immer dann, wenn wir in Hochform sind, nicht immer dann, wenn wir gerade so einen christlichen Höhenflug haben und denken, das wäre doch wunderbar schön, mal wieder mit jemandem den Glauben zu teilen oder ein tiefes Gespräch führen. Leute begegnen uns nicht immer in so Situationen. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht von dieser Welt, dann ist es nicht eine Aussage über unsere Sonntagsperformance, sondern dann ist es eine Aussage über unseren ganz normalen Alltag. Ihr seid ein Licht von dieser Welt, dort, wo sich euer Leben im Moment abspielt. Wenn Jesus sagt, ich sende euch in die Welt, so wie der Vater mich gesendet hat, dann denkt er nicht in erster Linie an einen zweiwöchigen Missionseinsatz irgendwo, wo man mit einer christlichen Organisation vielleicht macht und dann mit Menschen redet, wo du dein ganzes Leben nie mehr wirst wieder sehen. Sondern er denkt in erster Linie an Menschen, die jetzt Teil von deinem Leben sind. An Menschen, die dir am Montag bei der Arbeit begegnet, am Dienstag in der Freizeit im Fitness begegnet, am Mittwoch im Stegenhaus begegnet, am Donnerstag beim Rasenmähen begegnet, am Freitag im Ausgang begegnet. An diese Leute denkt er, wenn er sagt, so wie der Vater mich gesendet hat, sende ich euch. Und es schließt nicht aus, dass Menschen eine besondere Berufung bekommen, zum von mir aus in ein anderes Land zu ziehen, auf Afrika, auf Südamerika oder in Slums auf Manila, wie Daniela Rühle, die vom ICF aus dort hingegangen ist, auch mit einer besonderen Berufung zu diesen Menschen dienen und etwas von Jesus mitzubringen. Aber wenn wir von dem reden, von dieser Berufung, wo Jesus uns gibt, reden wir nicht in erster Linie von dem, dass man irgendwo hingeht, wo man noch nie war und irgendetwas macht, was man noch nie gemacht hat, sondern wir reden in erster Linie davon, dass Jesus uns zuruft, dort wo wir sind ihr ein Licht für die Welt. Dort wo wir sind, bringt ihr etwas von der Gegenwart Gottes mit und könnt damit rechnen, dass Gott euch braucht in der Begegnung mit anderen Menschen. Und das ist etwas, was wir lernen können von dieser einfachen Geschichte, wo man da von Jesus lesen, wie er da an dem Brunnen müde und erschöpft, mitten in seinem Alltag drin, mitten im Reisen, ungefragt, ungerufen, ins Gespräch kommt mit dieser Frau. Und er sich einlädt auf die Begegnung, weil er offensichtlich damit rechnet, dass Gott so eine Begegnung kann brauchen, um dieser Frau zu begegnen. Weil er offensichtlich damit rechnet, dass er nicht nur, wenn ihm der Synagogenvorsteher die Schriftrolle in die Hand gibt, zum drin vorlesen und predigen, dass nicht nur dann er ein Botschafter ist vom lebendigen Gott, sondern auch dann, wenn er müde am Brunnen sitzt und froh ist, dass die Jünger nicht in der Nähe sind und sich will ausruhen und jemand kommt vorbei. Und er merkt, in dieser Begegnung geht die Tür auf. In dieser Begegnung ist etwas Göttliches dabei. Unsere Berufung ernst nehmen, die Gott uns gegeben hat, heisst, mit dem Bewusstsein leben, wo auch immer ich bin, bringe ich etwas von der Gegenwart Gottes mit und kann damit rechnen, dass Gott mich braucht. Und wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Woche. Was könnte sich ändern am Verlauf von dieser Woche, die jetzt dir bevorsteht? Wenn du jeden Tag mit einem Gebet würdest anfangen, Gott, du schickst mich an dem Tag, mitten ins Leben, in meinen Alltag hinein. Und du sagst mir, du bist das Licht von dieser Welt. Ihr seid ein Licht von dieser Welt. Gott, lass mich damit rechnen, dass sich mitten in meinem Alltag wie so göttliche Begegnungen abspielen, Türen öffnen. Gib mir den Mut, mich auf so Begegnungen einzulassen. Was wird sich ändern am Verlauf der nächsten Woche, wenn wir jeden Morgen würden das Gebet sprechen? Sagen, Gott, ich rechne damit, dass du mich heute zmitzt im Leben drin, dass du mich brauchst für andere. Etwas Zweites, wo ich noch darauf hinweise in dieser Geschichte. Ich lese weiter die nächsten zwei Verse. Jesus kommt ins Gespräch mit dieser Frau. Wir lesen Folgendes. Jesus hat sie gebeten, gib mir etwas zu trinken. Die Frau war überrascht, denn normalerweise haben die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagt, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus redet die Frau an und das, was er sagt, er bittet sie um Wasser, das klingt, tönt heute so ein bisschen macho-mässig, oder? Hey Frau, gib mir Wasser. Damals ist das offensichtlich nicht so übergekommen, sondern im Gegenteil, dass Jesus sich dieser Frau zuwendet und dass Jesus sich von ihr etwas geben lässt, ist wie eine Respekterweisung. Und die Frau versteht das auch so, darum reagiert sie sehr überrascht und sagt, hey, warum sprichst du mich an? Es ist unüblich gewesen damals überhaupt, dass ein Mann am heiterhellen Tag mit einer wildfremden Frau anfängt zu reden. Aber es ist umso unüblicher gewesen, dass ein Jude mit einer Samariterin anfängt zu reden. Weil Juden und Samariter, die haben zwei gar nicht auf der gleichen Bühne gehabt. Und seit Generationen sind sie sich aus dem Weg gegangen. Aber Jesus lässt sich von dem allem nicht beeindrucken. Und er spricht die Frau an und kommt mit ihr ins Gespräch. Und die Frau merkt, hey, da ist jemand, der sich ernsthaft für mich interessiert. Und das Gespräch, wir können das jetzt nicht im Einzelnen nachlesen, aber Jesus fährt an mit ihrer Rede und er, versteht ihr, er zieht nicht einfach seine neueste Predigt aus dem, aus der Tasche und haltet ihre die, sondern er fängt mit dieser Frau an reden über das, was die Frau im Moment beschäftigt. Er redet mit ihr übers Wasser holen. Er redet mit ihr darüber, über das, was im Moment sie so anstrengt, dass sie muss in der Mittagshitze Wasser schöpfen. Offensichtlich, weil sie niemandem will begegnen. Es war nicht normal, dass man um die Zeit ist, Wasser holen, oder? Aber sie hat offensichtlich niemandem wollen begegnen. Später erfahrt man dann warum. Weil sie eine Vergangenheit hatte, das Leben, wo sie sich dafür geschämt hat. Und wo sie froh gewesen ist, wenn sie niemand sieht, der mit dem Finger auf sie zeigt. Und Jesus fängt mit ihr an zu reden. Über das Wasser holen, über ihre Tätigkeit, über das, was sie gerade im Moment beschäftigt. Und interessiert sich ernsthaft für das Leben von dieser Frau. Versteht ihr? Jesus begegnet ihr und er nimmt sie wahr als ein wertvoller Mensch. Er nimmt sie wahr als eine Person mit einer Würde von Gott. Er nimmt sie wahr als jemand mit einem Namen, als ein Mensch mit einer Geschichte, mit Träumen, mit Hoffnungen, mit Verletzungen, mit Sehnsucht, mit Enttäuschungen. Er nimmt sie als Mensch wahr und interessiert sich ernsthaft für ihre Geschichte, für ihr Leben. Und das ist so auffallend. Überhaupt, wenn man das Leben von Jesus anschaut, ich meine, wenn wir die Evangelien lesen, Jesus begegnet uns nicht einfach als so ein aufstrebender Starprediger, wo immer eine grössere Menge von Leuten um sich scharrt, wo immer eine grössere Bühne einnimmt, immer ein strahlendes Lächeln am Tag legt. Jesus begegnet uns nicht als einfach ein aufsteigender Star, sondern er begegnet uns als jemand, der sich ernsthaft für Menschen interessiert. Immer wieder in allen vier Evangelien, allen vier Lebensgeschichten von Jesus merkt man, wie Berichterstattung quasi abbremset. An ganz verschiedenen Stellen. Die Begegnung mit dieser Frau ist eine davon. Wie Berichterstattung abbremset und wie reinzoomt auf das Leben von einer einzelnen Person, wo Jesus begegnet ist. Und dann fokussiert sich Jesus auf einen einzelnen Mensch. Und es kann sogar sein, dass Jesus die ganze Menschenmenge, seine ganze Anhängerschaft, all die Leute hinter sich lässt, um sich mit einer Person auseinanderzusetzen. In dieser Geschichte von dem Zachäus, von dem Zöllner, ein stadtbekannter Steuerbetrüger, wo auf Jesus wartet, in einem Versteck da im Baum. Und Jesus hat eine Menge von Leuten um sich herum und er lässt alles zurück, um mit dieser einzelnen Person zu reden. Und bei dieser Person geht es Nachtessen. Jesus zeigt uns, was es heisst, sich für einen Mensch ernsthaft zu interessieren. Jesus hat keine Trophäe gesammelt. Jesus war nicht getrieben davon, irgendwelche Bekehrungserfolge aufzuweisen. Er hat Menschen nicht gesehen als Evangelisationsprojekt. Er hat Menschen nicht gesehen als Missionsopfer. Er hat ihnen nicht einfach das Evangelium vor den Latz geknallt und dann sein Notizblöckchen vorgenommen und gesagt, so eine mehr, der das Evangelium gehört hat. Sondern er hat sich ernsthaft für sie interessiert. Und ist erfüllt gewesen von einer Liebe für Menschen selber. Und das ist so essentiell, wenn wir über unsere Berufung reden. Menschen mit der Gegenwart Gottes in Berührung zu bringen. Versteht ihr? Das ist so, also, man sollte nicht müssen über das reden, aber das ist so essentiell, dass es uns um Menschen selber geht. Dass wir Menschen lieben, dass wir uns für Menschen interessieren. Es hat wahrscheinlich nie eine Zeit gegeben in der Geschichte der Menschheit, wo Leute so empfindlich gewesen sind drauf. Wenn man ihnen probiert, etwas zu verkaufen. Weil überall probiert man uns etwas zu verkaufen. Egal was du machst. Alle probieren uns etwas zu verkaufen. Alle, wenn irgendwie, du wirst überall angelächelt und weiss nicht was. Und am Schluss wird dir irgendetwas verkauft. Und die Leute sind allergisch auf das. Sind allergisch darauf, Gespräche mit Leuten zu führen und zu meinen, sie interessiert sich wirklich für einen. Und dann zu merken, ja, der will mir einfach ein Produkt verkaufen. Und ob das Produkt denn Jesus heisst oder sonst etwas, das spielt für sie nicht so eine Rolle. Der Eindruck, da will mir einer etwas verkaufen. Es turnt die Leute zu Recht total ab. Und Jesus hat den Leuten nicht etwas verkaufen wollen, sondern Jesus ist den Leuten als jemand begegnet, der sie liebt und sich ernsthaft für sie interessiert. Und schau, die Wörter, die Begriffe Evangelisation und Mission, das sind einmal wunderschöne Begriffe gewesen. Starke Begriff, tiefe Begriff. Mission. Vom latinischen Missio. Sendung. Wir sind gesendet. So wie der Vater Jesus sendet, so sind wir von Jesus gesendet. Evangelisation vom griechischen Evangelion. Gute Nachricht, gute Botschaft von einem Gott, der Menschen liebt. Das sind wunderschöne, tiefe, starke Begriffe gewesen, die man heute fast nicht mehr brauchen kann, die verdorben sind. Wo das Verfallsdatum überschritten haben. Unter anderem, weil Christen, wie wir als Christen oder als Lieb von Jesus, oft etwas auf den Kopf gestellt haben, etwas haben wollen verkaufen, vielleicht die Liebe nicht zuvorderst war zu den Menschen. Das hat die Begriff viel kaputt gemacht. In der Geschichte, in den letzten Generationen. Was unbrauchbar gemacht zum Sinn an Buch. Heute, wenn dir einer sagt, willst du mich missionieren, das ist definitiv eine absolut negative Aussage, oder? Wie man mit dem etwas verbindet, wo Jesus genau nicht meint, wenn er von dieser Berufung redet, Menschen mit Gott in Berührung zu bringen. Er redet nicht davon, eine Botschaft an den Mann zu bringen, er redet davon, eine Botschaft zu sein, indem wir Menschen lieben. Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Woche und ich habe mir überlegt, was würde es ändern am Verlauf von dieser Woche, wenn wir jeden Tag würden in dieser Bereitschaft anfangen und das bewusst Gott gegenüber ausdrücken und sagen, Gott, an dem Tag, ich werde vielen Leuten begegnen. Einige Begegnungen sind voraussehbar, an der Arbeit, in der Nachbarschaft, im Sportverein, wo auch immer. Einige Begegnungen sind voraussehbar, andere werden mich spontan vielleicht von der Seite verwünschen. Aber Gott, ich bitte dich, dass ich eine ernsthafte, echte Liebe zu Menschen leben kann. Und dass ich in so Begegnungen merke, was dran ist und mich wirklich kann auf die Personen einlassen. Dass wenn eine Tür aufgeht, für so ein Gespräch, wie es Jesus da hat, wenn so eine Tür aufgeht, dass mein Herz erfüllt ist mit Liebe für die Person. Und dass die Liebe etwas ist, wo die Person selber wahrnimmt. Ich hatte noch einen dritten Punkt, den ich jetzt überspringe, zugunsten von einer letzten Geschichte. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, gell? Ich gehe etwa seit 8 Jahren ins gleiche Fitnessstudio. Oder sagen wir mal so, ich habe seit 8 Jahren ein Abo von einem Fitnessstudio. Ich gehe regelmässig essen mit dem Leiter von diesem Studio. Ich gehe immer Sushi essen. Und zwischendurch gehe ich auch dort trainieren. Das ist jetzt die ehrliche Variante, oder? Und es hat sich eine Freundschaft zu dem Studiobesitzer entwickelt und ein paar gute Kontakte zu anderen Leuten, die dort auch ins Fitness gehen. Und wenn ich meine, das ist vielleicht Vor- und Nachteil gleichzeitig, wenn man Pastor ist, oder? Wenn man mal gesagt hat, was man von Beruf ist, dann entweder laufen die Leute weg oder dann gibt es interessante Gespräche und so, oder? Und damals hat sich das sehr schnell verbreitet, dass ich der Priester oder der Papst bin. Sie sagen mir immer Papst. Wenn ich dort angehe, sagen mir alle Papst. Ich habe schon 100 Mal erklärt, dass es nur einen Papst gibt und dass ich der nicht bin. Aber das für sie bin ich einfach der Papst. Wenn ich reinkomme, dann tun die Leute, die Mitarbeiter dort, die singen manchmal ein Liedli oder machen ein Sprüchli. Der Papst ist da, Halleluja, oder so. Immer so Zeug, oder? Der ein Typ, der dort arbeitet, das ist so ein Hühner, der ist irgendwie so, der ist so breit, dem seine Oberschenkel sind, dem seine Ärmel sind dicker als meine Oberschenkel. So ein Hells Angels-Typ, oder? Aber ein ganz ein guter Kerl. Und er hat so Freude an mir, dass er mir auf mein Kärtchen vom Fitnessstudio hat er mir einen Papstkopf drauf gezeichnet, mit so einem riesigen Hut, oder? Machen immer blöde Sprüche und so. Und ich bin in dieser Zeit in Kontakt gekommen, schon ziemlich am Anfang, wo ich in das Studio gegangen bin, mit einem Typ, der auch dort trainiert hat. Ich habe mal einen Kaffee getrunken nachher mit ihm. Und er hat seine Geschichte angefangen zu erzählen. Schafft im Büro, ich glaube in einer Versicherung oder so. Und er hat eine Leidenschaft. Das Fliegen. Und er hat gesagt, er hat mir Bilder gezeigt von so einer Piper oder so, wo er manchmal kann go Probe fliegen. Und er ist dran, um den Flugski zu machen. Und will wirklich in Zukunft, er hat gesagt, das ist sein Traum, dass er kann go fliegen. Am liebsten würde er das beruflich machen. Und wenige Wochen, bevor er die Prüfung hatte, um den Flugski zu bekommen, wenige Wochen vorher ist er wegen komischen Symptomen zum Arzt gegangen und ist mit der Diagnose MS, Multiple Sklerose, wieder heimgekommen. Der Traum vom Fliegen ist am Arsch gewesen und mehr als das. Er musste erleben, wie sein Körper und seine Feinmotorik, seine Sprachfähigkeit, sein Denken immer mehr abgibt. Und jetzt bald hat man es im Gang angesehen, wie er komplett ist und hat mir erzählt, wie er oft von Passanten blöd angemacht wird, zum Teil ausgelacht wird oder auch beschimpft wird, dass er am Morgen früh schon besoffen ist und so. Und dabei sagt er kann nicht anders, sein Gleichgewicht funktioniert nicht mehr gleich, seine Beine machen nicht mehr mit, Motorik macht nicht mit. Und er fährt sich ab, jetzt zurückziehen und geht auch nur noch so an Randzeiten trainieren im Studio, damit er möglichst wenigen Leuten begegnet und möglichst für sich allein ist. Und ich bin ihm nicht mehr oft begegnet in dieser Zeit. Letzte Woche habe ich ihn wieder getroffen. Ausnahmsweise bin ich am Sonntag im Training gewesen. Und dann habe ich ihn gesehen. Sonntagnachmittag. Ich habe ihn begrüßt und so. Er hat wieder ein paar blöde Sprüche gemacht wegen Papst und so und wegen Absolution erteilen und weiss nicht was. Und ich habe mit ihm geredet und beim Trainieren immer wieder so ihm so zugewunken und so. Und irgendwann kommt er zu mir und sagt so, ja, du Manuel, gibt's eigentlich noch einen Segen für mich? Schon wieder einer. Und wollen alle einen Segen von mir, oder? Gibt's einen Segen für mich? Und ich habe wieder gesagt, ja, also, du hast doch meinen Segen schon und so. Und nein, gibt's einen Segen für mich? Ich sage, ja, also, wie meinst du das? Meinst du das jetzt ernsthaft? Willst du einen Segen? Und dann schaut er mir direkt in die Augen und sagt, ja, ich wünsche mir, dass du mich segnest. Und dann habe ich wieder dort mitten im Fitnessstudio schweissnass, oder? So Aerobic-Musik im Hintergrund, Leute trainieren um mich herum. Und ich habe ihm die Hand aufgelegt und habe ihn gesegnet. Er hat gesagt, ich segne dich. Ich segne dich mit der Gesundheit, mit der Berührung vom lebendigen Gott. Und habe Gutes ausgesprochen über ihn. Nachher sind wir noch essen zusammen. Aber es war so eine Begegnung, wo ich gemerkt habe, Gott schreibt seine Geschichte mit jedem Mensch. Und viele Menschen haben eine Sehnsucht in sich drin. Eine Sehnsucht, um irgendwie dem Gott begegnen. Eine Sehnsucht nach dieser Liebe, die wir kennengelernt haben. Eine Sehnsucht nach dieser Hoffnung, die uns nicht fremd ist. Eine Sehnsucht nach einer Berührung vom lebendigen Gott. Warum kommen die Leute auf die Idee, in einer Disco oder in einem Fitnessstudio, um einen Segen zu bitten? Und verstehen Sie, wir haben etwas zu geben. Jesus ruft uns das zu. Ihr seid das Licht dieser Welt. So wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Wir haben etwas zu geben. Als die Menschen, die wir sind. Und lass uns die Serie starten und in die nächste Woche starten. In dem Bewusstsein, Gott ist entschlossen, um dich und mich zu brauchen. Andere Menschen in Berührung zu bringen. Mit der Gegenwart Gottes. Mit seiner Liebe. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dich einlässt auf das Experiment, uns zu brauchen. Auf das Wagnis, mit uns deine Geschichte zu schreiben, mit anderen Menschen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns auch ausrüstest mit allem, was wir brauchen, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und dass du uns willst brauchen, so wie wir sind. So wie wir jetzt sind, mitten in unserem Leben, mitten in unserem Alltag, in diesen Begegnungen, die nächste Woche auf uns warten, die, wo wir damit rechnen und die, wo wir nicht damit rechnen. Jesus, ich bitte dich, dass wir in diesen Begegnungen etwas von deiner Gegenwart ins Leben von Menschen hineinbringen. Einfach, weil wir sie lieben. Einfach, weil etwas von dieser Liebe, die du zu den Menschen hast, in uns drin lebt. Ich bitte dich für jeden von uns, dass wir können, gerade die Leute, die uns vielleicht sehr am nächsten sind, Menschen, die mit uns das Leben teilen, Leute am Arbeitsplatz oder in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft, Freunde, Kollegen von uns, ja, dass wir diese Leute können, wie so in deine Gegenwart bringen. Menschen, die uns kennen, aber dich noch nicht persönlich kennen. Dass wir können sagen, Jesus, ich wünsche mir, dass die Leute können dir begegnen und dass ich eine Rolle drin spielen kann. Dass die Leute können dir begegnen und dass du mich kannst brauchen, um ein Stück Geschichte zu schreiben im Leben von diesen Menschen. Jesus, ich bitte dich, dass wir eine Kirche sein können, wo die Bereitschaft hat, sich brauchen zu lassen und die Erwartung, dass du uns brauchst. In Jesu Namen. Amen.